Vor 500 Jahren stand ein mickriger Mönch in Worms vor dem Kaiser. Er schloss mit den Worten: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Also entscheidend ist nicht, ob er das tatsächlich wortwörtlich so gesagt hat, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass er gebunden ist durch sein Gewissen und dass er deswegen nicht widerrufen wird. Das war am 18. April 1521, also wirklich genau vor 500 Jahren. Die Leute waren damals überzeugt, dass man die Regeln einhalten muss, die der Staat und die Kirche aufgestellt haben. Und dass es darauf ankommt, dass man die richtige Lehre vertritt. Und natürlich auch, was der Willi gerade schon darauf hingewiesen hat, dass man opfert. Also nicht nur im Gottesdienst, sondern da war eine ganze Menge Sachen, was damals geopfert werden sollte, wie zum Beispiel für den Petersdom. Luther, der das gesagt hat, was ich eben erwähnt habe, hat etwas vollkommen anderes betont. Er hat betont, wie wir aus dem Text gehört haben, dass wir aus dem Glauben leben, aus dem Vertrauen auf Jesus Christus. Ungefähr 220 Jahre nachdem Luther diese Erkenntnis gewonnen hat, schon ein paar Jahre bevor er da in Worms am Reichstag war, das war am 24. Mai 1738, da ist ein anglikanischer Pastor in eine Seitengasse in London gegangen, in eine christliche Gruppe hinein und hat zugehört, wie jemand aus den ersten Sätzen von Luthers Kommentar zum Römerbrief vorgelesen hat. Und er hat nachher in seinem Tagebuch hineingeschrieben, about a quarter to nine, while he was describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. Also ungefähr um Viertel vor neun, als er die Änderung beschrieben hat, die Gott im Herzen durch den Glauben an Christus wirkt, fühlte ich mich seltsam warm ums Herz, um das genau zu übersetzen. Das ist nicht irgendeine komische Art und Weise, das auszudrücken, sondern das ist direktes Zitat aus der King James Version, also aus der alten englischen Übersetzung. Bei uns steht da normalerweise im Lukasevangelium, da brannte unser Herz. Lukas 24 im 32. Vers ist das. Das ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die völlig ignorant nach Emmaus gelaufen sind. Nicht nur ignorant, sondern völlig enttäuscht, niedergeschlagen über das, was wenige Tage vorher geschehen war mit Jesus. Sie waren davon überzeugt, es ist alles am Ende. Und dann begegnet ihnen der Auferstandene und sie merken das überhaupt nicht. Erst als sie dann am Ende zusammen am Tisch sitzen und Jesus das Brot bricht, da erkennen sie ihn. Und als er dann verschwunden ist, da sagt der eine zum anderen: Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Ob das nun bei Wesley gewesen ist, dem das Herz gebrannt hat, damals im 1738, oder ob das bei Luther war, wo das ein paar hundert Jahre vorher geschehen ist, dass ihm das plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass Gott etwas ganz anders tut, dass es nicht darauf ankommt, wie wir uns verhalten, sondern dass es darauf ankommt, dass wir dem Herrn vertrauen. Oder ob es der Apostel Paulus ist, den Gott dort auf der Straße nach Damaskus angesprochen hat und dessen Herz im buchstäblichen Sinne gebrannt hat von dem Feuer Gottes. Und ich vermute fast, dass eine ganze Menge von uns so ein ähnliches Erlebnis gehabt haben. dass ihr Herz gebrannt hat, als sie Jesus zum ersten Mal richtig begegnet sind. Und vielleicht ist die Frage ein bisschen unangenehm, aber ich möchte sie trotzdem stellen, wie ist es denn heute? Brennt dein Herz noch? Oder ist das alles ein bisschen kalt geworden? Der Wille hat vorher die Verse aus dem Römerbrief gelesen. Der Römerbrief ist der Brief, der praktisch der Ausgangspunkt war für Luther und für John Wesley, für ihren Weg mit Gott. Geschrieben vom Apostel Paulus. Und ich lese es nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Da heißt es im 16. Vers: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Die Griechen stehen da eigentlich im Urtext drin, also die Nichtjuden sozusagen. Was mir da zunächst mal aufgefallen ist, ist, der Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Der erste Teil von diesem 16. Vers. Die meisten von uns geht es wahrscheinlich so ähnlich, wie mir es gegangen ist. Ich habe genug gehabt, mich zu schämen. Ein Grund, wieso ich mich geschämt habe, als ich hier gewesen war, ich war ein Sohn von so einem Rucksackdeutschen. Ich weiß nicht, wie die Hessen die Flüchtlinge genannt haben, die Millionen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in das alte Deutsche Reich gekommen sind. In Württemberg haben sie die Rucksackdeutsche genannt. Und ich bin der Sohn von so einem gewesen. Mein Vater war ein Flüchtling aus der Slowakei. Aber das war nicht alles. Es ist noch schlimmer gekommen, wo ich mich geschämt habe. Ich bin dann aufs Gymnasium gegangen und da war ich das einzige oder so ziemlich das einzige Arbeiterkind unter den ganzen Beamtensöhnen. Das war ein bisschen komisch. Ich habe mich auch geschämt, so in den ersten Jahre, als ich in die Grundschule gegangen bin, da war ich immer ganz vorne. Immer zusammen mit einem Mädchen haben wir die besten Noten gehabt. Und im Gymnasium sah das ganz anders aus. Da waren keine solche Supernoten außer in Mathematik noch da. Aber bei mir konnte niemand Englisch in der Familie. Oder gar Latein. Oder Französisch oder was ich da alles gelernt habe. Und dann nachher, als ich im Internat war, da war es noch schlimmer. Das waren fast alles Kinder von Professoren, Doktoren oder von Pfarrern. Die hatten einen ganz anderen Anfangspunkt. Und so hatte ich wirklich viel gehabt, wo ich mich geschämt habe. Aber vor knapp 60 Jahren, auch im April, das war mich an einem Ostersonntag, da habe ich festgestellt, dass ich keinen Grund habe, mich zu schämen. Ich habe festgestellt, wie es in einem alten Lied heißt, ich habe einen Heiland in Not und in Nacht. Ich habe seine Liebe, die alle Zeit wacht. Ich habe eine Treue, sein Herz voll Geduld. Ich habe seine Wunden für all meine Schuld. Ich habe sein Kreuz, seinen Sieg, seinen Lohn, sein göttliches Erbe, sein Reich, seine Krone. Mein Herz hat ein volles Genüge schon hier, weil Jesus mein Heiland, mein König in mir. Bald werde ich ihn herrlich im Himmelssaal sehen und selber vollendet als Braut vor ihm stehen. O selige Hoffnung, die nimmer zerbricht. Ich habe einen Heiland. Mehr brauche ich nicht. Das ist Schluss von diesem wunderbaren alten Lied. Und das hat gegolten, dass ich nicht mehr brauche als diesen Herrn. Auch in den dunkelsten Stunden des Studiums, wo ich nicht mehr so richtig gewusst habe, was ich glauben soll oder nicht glauben soll. Und weil das so war, weil der Paulus das auch erlebt hat, darum hat er einen völlig neuen Maßstab in seinem Leben gehabt. Und das war der, ich bekenne mich zu dieser Botschaft, ich bekenne mich zu diesem Herrn, ohne mich zu schämen. Da gab es eine ganze Menge Gründe für den Paulus, sich zu schämen, Probleme zu haben. Da waren die Juden, die waren davon überzeugt, dass dieses ganze Zeug, was der Paulus sagt, eine ziemlich mickrige Sache ist. Denn die Juden erwarteten von jemandem, der sich Messias nannte, dass er überzeugende Machttaten aufstellt. Sie erwarten von ihm, dass er das alte israelische Reich wieder errichtet, dieses messianische Königsreich, an dem sie geglaubt haben. Aber das waren nicht die einzigen, mit denen der Paulus sich auseinandersetzte, sondern da waren auch die Griechen, die Intelligenzia der damaligen Zeit. Die Leute, die an diesem schönen Nachmittag, als sie den Paulus auf den Areopag gezogen haben, gesagt haben, was will dieser Schwätzer denn sagen? Was hat er denn zu bieten angesichts der jahrhundertealten Weisheit, die wir gesammelt haben, angesichts unserer Philosophen und unserer ganzen Wissenschaftler, die wir haben? Was bedeutet denn diese Botschaft verglichen damit? Oder da waren die Römer. Die Römer, die alles regierten. Sie hatten einen obendran setzen, der sich auf Deutsch übersetzt Kaiser genannte. Das griechische Wort, das benutzt worden ist, war Kyrios. Davon kommt das deutsche Wort Kaiser. Kyrios, das heißt eigentlich Herr. Und das war der Kaiser, der oberste Boss. Und da kommt der Paulus und die ganzen Leute mit ihm zusammen, die ganzen Christen, und sie sagen, Pustekuchen. Kyrios, Herr, ist jemand anders. Das ist Jesus. Das war ein direkter Angriff auf die oberste Macht des Reiches. Auf dieses Reich, das unvorstellbare militärische Siege errungen hatte, das die politische Staatskunst und all das ausgebaut hatte und verfeinert hatte. Aber es ist ja nicht nur damals so gewesen. Zur Zeit des Paulus ist auch heute nicht viel anders. Die gute Nachricht, wenn er rausgeht und die Leute fragt, das ist doch was Altmodisches. Es ist nicht aktuell. Damit kann man kaum was anfangen. Es ist vor allen Dingen nicht attraktiv. Und noch viel schlimmer, es ist nicht annehmbar. Denn die Botschaft sagt etwas ganz anderes. Heute sagen wir erstens mal, wir sollen alle schön tolerant sein. Und jeder darf seine eigene Meinung haben. Jeder kann sich an das halten, was er gerne möchte. Und da kommen die Christen, da kommt der Paulus an und der Johannes und sagt, nein, dieser Jesus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es bedeutet auf gut Deutsch, es gibt nichts anderes daneben. Es ist eben nicht so, dass jeder machen kann, was er will, dass jeder glauben kann, was er will. Im Hebräerbrief wird festgestellt, dass es schon ganz am Anfang so gewesen ist, schon im Alten Testament. Da heißt es im 11. Kapitel im Hebräerbrief, dass da der Mose gewesen ist, aufgewachsen am Hof des Pharao. Und in Hebräer 11 wird gesagt, all das, was er da hatte, diese ganzen großartigen Möglichkeiten, die hat er für nichts geachtet, für die Schande Jesu Christi. Anders ausgedrückt, Mose hat gesagt, es geht darum, dass das Wichtigste zuerst betont wird. Ein paar Kapitel später heißt es dann im Hebräerbrief, Lasst uns deshalb zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre, wo wir für immer bleiben, sondern wir suchen die zukünftige Heimat, die himmlische Heimat. Paulus hat all das berücksichtigt, als er diese Verse hier geschrieben hat, einen Römerbrief. Und deswegen sagt er, ich schäme mich nicht. Gottes Wort ist eine frohe Botschaft. Gottes Wort ist eine gute Nachricht. Aber das ist nicht das Einzige, was er sagt. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium oder die gute Nachricht ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes. Das Römische Reich, in dem Paulus gelebt hat, hatte eine enorme Macht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Asterix-Heft reingeschaut habt oder einen der Asterix-Filme gesehen habt. Da wird uns zwar gesagt, da kommt eine riesige Macht, aber das sind alles Angsthasen. Da kommen zwei dickliche oder ein paar dickliche Gallier an und die Römer, die drehen um und rennen davon, falls die Gallier nicht schneller sind. Aber so ist es nicht gewesen. Innerhalb von wenigen Jahren und Jahrzehnten haben die Römer die gesamte bekannte Welt erobert. Zuerst Nordafrika mit dem viel größeren und stärkeren Reich Karthago. Dann die ganze Strecke bis nach Großbritannien, oder was heute Großbritannien ist, aber nicht das Ganze, sondern bloß bis an die schottische Küste, bis an die schottische Grenze. Und dann auf die ganze andere Seite, bis nach Persien, bis an die Donau, überall. All diese Dinge waren innerhalb von kürzester Zeit unterworfen. Und da kommt der Paulus und sagt, hier in dieser Botschaft ist viel mehr. Da ist eine Kraft, eine Dynamis, ein Dynamit enthalten. Das ist eine Kraft, eine Stärke, so wie damals beim Exodus, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist nicht nur eine Kraft oder eine Stärke, sondern es ist auch eine Fähigkeit. Etwas, das es ermöglicht, 2,5 Millionen Menschen für 40 Jahre in der Wüste zu ernähren. Es ist eine Macht, die sich gezeigt hat beim Einzug in das Land Kanaan. Und das Großartige ist, das ist nicht einfach so eine Sache, sondern das ist ein Teil von der Natur Gottes. Die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat, bevor er in den Himmel gegangen ist, waren gewesen, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 1 im 8. Vers. Das ist genau das gleiche Wort, das Paulus hier Wort. Diese Dynamis, diese Kraft. Das ist eine wirkliche Kraft zum Dienst. Paulus sagt es übrigens ein paar Kapitel später in diesem Brief. Da sagt er, ich weiß, wenn ich zu euch komme, Kapitel 15, Vers 29, dann komme ich mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Fülle Gottes zu euch nach Rom. Das Tolle ist, dass das nicht nur etwas für den Paulus gewesen ist, sondern dass das etwas ist, das auch uns zur Verfügung steht. Im Epheserbrief schreibt Paulus im 3. Kapitel, im 20. Vers, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft, wieder das Wort, in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Ja, es stimmt, wie es in einem Lied heißt, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Sieht mein Kleinod auch Gefahr, fürchte ich auch zu unterliegen, Christus reicht den Arm mir dar, Christus hilft der Ohnmacht siegen. Dass mich Gottes Held verficht, das ist meine Zuversicht. Wird es Nacht vor meinem Schritt, dass ich keinen Ausgang wüsste und mit ungewissem Tritt ohne Licht verzagen müsste, Christus ist mein Stab und Licht, das ist meine Zuversicht. Und weil das so ist, deswegen hat der Paulus nicht nur gesagt, ich schäme mich nicht, sondern ich scheue mich nicht. Gottes Wort ist eine frische Kraft, eine Kraft, die alles überwinden kann. Und dann weist er noch auf ein drittes hin. Er sagt, ich schone mich nicht. Vor 2 Wochen war ein Interview mit einer sächsischen Pfarrerin in der Frankfurter Allgemeinen. Ich habe mir das ausgedruckt. Ich weiß, wie ich die guten Artikel von der FAZ auf meinen Computer draufkriege. Und das habe ich dann gleich gemacht. Dieser Artikel hat die Überschrift gehabt, aus Angst vor dem Sterben haben wir aufgehört zu leben. Aus Angst vor dem Sterben haben wir aufgehört zu leben. Das war ein Interview mit der Pfarrerin, wo ihn der Redakteur, wo sie, der Redakteur von der FAZ, nach ihrer Meinung zu Corona und der ganzen Situation, in der wir uns befinden, befragt hat. Ich fand das eine super Überschrift. Auf Angst vor dem Sterben haben wir aufgehört zu leben. Die ersten Christen hätten die Art und Weise, wie wir uns in den letzten 12 Monaten verhalten, überhaupt nicht verstanden. Nicht deswegen, weil sie kein Corona kannten, sondern deswegen, weil das für sie völlig undenkbar gewesen wäre. Der Paulus hätte gesagt, Entschuldigung, als Christ, wovor fürchte ich mich eigentlich? Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21, Christus ist mein Leben. Und Sterben, das ist ehrlich gesagt ein Vorteil, sagt Paulus dort. Nach diesem Grundsatz hat nicht nur der Paulus gelebt, sondern nach diesem Grundsatz haben die Christen gelebt. Ich kann mich erinnern, vor langer Zeit, als ich noch jung und hübsch war, also nicht mehr ganz so jung. Ich weiß nicht, wie hübsch ich war, ich achte darauf eigentlich nicht. Aber als ich ordiniert wurde, da hat Dr. Eugene Stowe mir einige Verse zugerufen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Ich lese euch das mal vor. Da schreibt Paulus, du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht, sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Denn für mich, so schreibt Paulus, ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe im Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und übrigens nicht nur mir, sondern allen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Wisst ihr, Jesus hat uns nie ein einfaches Leben versprochen. Das ist unsere Gesellschaft, die der Meinung ist, dass das Leben eigentlich einfach sein müsste, der Staat dafür sorgen muss, dass es allen Leuten gleich gut geht. Das hat die Bibel nie gesagt, hat nie davon gesprochen, dass Christen ein einfaches Leben bekommen. Im Gegenteil. Aber obwohl das so ist, ist auch etwas anderes gewiss. Ich lese nochmal ein Lied vor und ich hoffe, dass ihr das kennt. Das beginnt mit den Worten: Toben auch Stürme, der Herr kennt die Seinen. Nichts bleibt verborgen, was Jesus nicht sieht. Bald wird sein Zeichen am Himmel erscheinen. Christus wird siegen, was immer geschieht. Alle Gewalten sind ihm übergeben. Er ist der Herr, welchem keiner entflieht. Wenn sich auch gegen ihn viele erheben, Christus wird siegen, was immer geschieht. Wird er verworfen und wird er verspottet, weil die Verheißung so lange verzieht, wird auch so manches im Frevel vergottet. Christus wird siegen, was immer geschieht. Sein ist die Zukunft und sein ist die Erde. Er wirkt hindurch bis ins letzte Gebiet. Fürchte dich nicht, du verachtete Herde. Christus wird siegen, was immer geschieht. Und der letzte Vers: ewige Freude hat er dir beschieden. Jubel im Herz, ins Herz, auf die Lippen ein Lied. Heute schon kannst du es erleben im Frieden. Christus wird siegen, was immer geschieht. Christus wird siegen, was immer geschieht. Sicher, wir haben heute andere Vorstellungen. Wir wollen nicht gerne Stürme sehen, wir wollen nicht gerne Schwierigkeiten haben und es passt uns überhaupt nicht, dass es in der Bibel heißt, alle, die mit Christus Jesus leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Wir legen Wert auf unsere Lebensqualität, wie der Arzt mir das gesagt hat, als er mir ein Hörgerät verpasst hat, dass das meine Lebensqualität erhöhen würde. Ich bin fast in Gelächter ausgebrochen, als ob ich nach so etwas mich gesehnt hätte. Wir haben andere Maßstäbe. Wir sind der Meinung, die Familie steht an der ersten Stelle. Und sind sogar noch davon überzeugt, dass es in der Bibel drin steht. Ich kann euch sagen, es steht nicht in der Bibel drin. Da steht, dass Jesus an der ersten Stelle steht. Oder wir machen das so, wie wir das heute in Neudeutsch sagen, wir achten auf die Work-Life-Balance. Also darauf, dass unsere Arbeit, unser Leben im Balance ist und nicht das eine Überhand gewinnt vor dem anderen. Leute, das ist ein fantastischer Humbug. Ich sage nicht, dass jemand sich nicht so verhalten kann, aber biblisch ist das nicht. Das sind andere Maßstäbe gewesen. Paulus hat gesagt, ich schone mich nicht. Ich tue, was immer ich kann. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus alles für mich gegeben hat und wie könnte ich weniger tun, als dass ich alles für ihn gebe. Ausruhen kann ich noch im Himmel. Brennt dein Herz noch? Wisst ihr, die Welt ist verändert worden durch Leute, die, wie Paulus im 1. Korintherbrief gesagt haben, ich setze mich ein mit aller Kraft. Da ist der Petrus, der war vor mir dabei. Das sind die ganzen Apostel, die haben alle schon Jesus verkündigt, als ich noch die Gemeinde verfolgt habe. Und dann sagt er, relativ bescheiden, ich habe immer gefragt, ob der Paulus an der Stelle nun wirklich so gesprochen hat, wie er es eigentlich hätte sollen. Aber er fügt hinzu, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Aber er hat es deswegen getan, weil Jesus alles für ihn getan hat. Und deswegen hat er gesagt, ich kann gar nicht anders, als dass ich alles für ihn einsetze. So hat der Luther das gemacht. Und deswegen gab es eine Reformation. So hat der Wesley das gemacht, über Jahrzehnte hinweg. In einer Art und Weise, wie das keiner von uns sich vorstellen kann. Aber so haben es auch viele unbekannte Leute gemacht. Ich habe euch vielleicht mal in der Predigt erzählt von Frank Einsen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ein alter Mann, als ich ihn damals traf, war ungefähr 80. Und ich muss aufpassen, was ich sage, bald bin ich auch nicht mehr so weit davon entfernt. Und der Frank kam zum, das war bei meinem ersten Besuch in Amerika, ist also schon einige Jahrzehnte her. Der Frank war mit 59 zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und er war jetzt 80. Und nachdem er zum Glauben kam, hat er noch 20 Jahre als Missionar in Japan gearbeitet. Das hätte ich mir gerade ausgesucht, wenn ich 59 gewesen wäre, Japan. Aber er hat einen Vorteil gehabt, er war im Krieg dort gewesen, von da kannte er etwas Japanisch. Aber es war jemand, der alles gegeben hat. Oder ein anderer Freund in Phoenix in Arizona, Marin McCallops, kennt wahrscheinlich niemand von euch, war jahrzehntelang Pastor in der Kirche des Nazareners. Und dann war er endlich in dem Alter, wo er in Rente gehen konnte, so um die 65 rum, und da hat er gesagt, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich schon 65 Jahre alt, jetzt könnte ich eigentlich mal was Neues machen. Jetzt könnte ich eigentlich hingehen in einen Stadtteil, wo es noch keine Gemeinde gibt, und eine neue Gemeinde anfangen. Und das hat er gemacht, mit 65. Ich habe ihn kennengelernt, als er ein bisschen über 70 gewesen ist. Und er hatte eine Gemeinde gehabt von ungefähr 300 Leuten. Eine Gemeinde, die wahrscheinlich mehr für die Mission getan hat, zumindest prozentual, als jede andere Gemeinde unserer Kirche. Weil das waren alles relativ wohlhabende ältere Leute, die dort gewohnt haben. Und, aber das haben die nicht so automatisch gemacht. Das geschah deswegen, weil da ein Pastor war, dem klar war, es gibt nichts, was wichtiger ist, als diesem Jesus Christus zu dienen und seine Liebe weiterzugeben. Paulus sagt hier, das Vertrauen auf Jesus Christus, das verändert uns radikal. Warum ist es so? Ich zitiere noch ein paar Sätze aus diesem Artikel von dieser Pastorin aus Ostdeutschland. Er hat geschrieben am Schluss, das Sterben, was wir unseren jungen Leuten mitteilen müssen, ist, dass Sterben ein Teil vom Leben ist. Aber wir müssen ihnen auch sagen, dass wir gehalten werden von Gott. Wir müssen weitergeben, dass unser Herr auferstanden ist. Und das, so hat sie abgeschlossen, ist die einzige Botschaft, die uns unveränderlich, zuverlässig Zukunft eröffnet. Das stimmt. Darum lasst uns mit Paulus sagen, ich schone mich nicht. Gottes Wort ist ein freies Angebot für alle. Ja, Paulus sagt hier, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt den Juden, aber es gilt auch den ganzen Nichtjuden, all den anderen Leuten. Und weil das so ist, darum brennt mein Herz. Darum schäme ich mich nicht, diese Botschaft weiterzugeben. Darum scheue ich mich nicht, jedem zu erzählen, dass Jesus ihn liebt. Und darum schone ich mich nicht, sondern setze alles ein, damit Menschen den Weg zu Jesus Christus finden. Amen.